Ja, heute möchte ich etwas sagen zum Thema Leben aus der Reich-Gottes-Perspektive. Oder vielleicht noch genauer, Leben im Reich Gottes hier auf Erden. Denkt vielleicht einer, ist das nicht ein bisschen hochgehängt? Wie soll das denn gehen? Was kann ich dafür tun? Ja, das ist sehr hochgehängt. Das stimmt. Und genau aus diesem Grund, weil es so hochgehängt ist und kein Mensch daran käme, ist Gott in Jesus Mensch geworden. Gott hat das für uns vollbracht. Er hat das Reich Gottes uns runtergebracht, sonst wären wir da nie dran gekommen. Und was können wir dafür tun? Wir können mit einem offenen Herzen und erwartungsvollem Glauben da drin sein. Erwartungsvoll, da steckt ja das Wort drin, warten. Und das meint es dann auch schon wieder. Wir können das nicht tun. Es kann uns nur von Gott geschenkt werden. Und das ist geschehen in Jesus Christus. Und da steckt drin, erwarten. Das heißt, ich sitze nicht nur rum und hoffe, dass irgendwann was passiert, sondern ich habe eine Sehnsucht danach, dass Gott handelt, dass Gott gegenwärtig ist. Und das meint ja genau Reich Gottes. Im Moment gibt es da eine Fülle von neuerem, auch guten Literatur. Aber wer nicht zum Lesen kommt, sei getrost, macht auch nichts. So schwierig ist es nicht. Reich Gottes, sagt ja Jesus schon, als die Jünger ihn fragen, wie sie beten können, ist ganz einfach. Wir bitten Gott, dass sein Reich komme, sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die grundlegende Bitte. Und das können wir immer tun. Ob wir viel Wissen über das Reich Gottes haben oder wenig, er wird es uns schenken. So wie er das Leben auch. Ich kann genau wissen, wie das Leben funktioniert, aber ich muss es auch nicht wissen, wenn ich mich am Leben freue, ist das gut. Und so auch hier. Gott ist es, der es tut, denn für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Und wo das zum ersten Mal gesagt worden ist, das möchte ich euch jetzt vorlesen, im Lukas-Evangelium, im gleich ersten Kapitel, Vers 26 folgende. Da heißt es, im sechsten Monat, also sechsten Monat der Schwangerschaft von Johannes dem Täufer, wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Da ist er nochmal, der sechste Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Das möchte ich heute mir ein bisschen genauer anschauen mit euch und mal so ein bisschen durchbuchstabieren. Wenn für Gott nichts unmöglich ist, dann kann ich mich immer wieder und immer wieder an ihn wenden. Und dann heißt das, ich bin in seiner Gemeinschaft, so wie hier auch Maria das von dem Engel hört. Gott ist ihr nahe, Gott ist gegenwärtig. Und sie bekommt ja eine große Zusage, was da alles passieren wird. Sie ist begnadet. Gnade Gottes, sei gegrüßt, du Begnadete. So fängt der Engel gleich an. Und das stimmt ja auch alles. Sie ist begnadet. Und nun ist es so, nun kann man natürlich denken, na gut, wenn einer so begnadet ist, wenn einer so erfüllt ist von der Gnade Gottes, super, was kann, das ist ja wie ein Sechser-Lotto. Ne? Was kann mir besser passieren? Ja, richtig. Und manche Linien in der katholischen Frömmigkeit haben das so betont und Maria dann auf so ein Podest gesetzt, auf dem sie aber in ihrem wirklichen irdischen Leben nie stand. Also wenn man das mal dann sieht, was diese Begnadete alles durchzustehen hatte, das ist schon heftig. Ja? Also noch nicht mal ist das Kind geboren, noch in der Schwangerschaft unterwegs, da lässt irgendein Kaiser in Rom ein Dekret und sie muss unmittelbar vor der Geburt, ob das passt oder nicht passt, von Nazareth nach Bethlehem. Das war ungefähr so die Strecke von Göttingen nach Hannover. Wenn das mir passiert wäre, wir haben ja auch drei Kinder, dass Christina unmittelbar vor der Geburt auf einem Esel hätte mit mir von Göttingen nach Hannover gehen sollen. Dann hätte ich gesagt, nein, das geht nicht. Du bleibst hier, ich gehe allein mit dem Esel. Das geht einfach nicht. Also ich hätte das nicht gemacht, glaube ich. Kaiser hin oder her. Überleg mal, das ist doch irre. Ich war froh, dass ich von Geismar bis zum Krankenhaus gekommen bin und das mit dem Auto. Ja, und so geht das an. Dann ist ein blutrünstiger Herodes, der dem Kind nachstellt und es umbringen will. Rechtzeitig bekommt Josef wieder einen Traum und schon geht die Reise wieder ab. Kaum war das Kind ein paar Wochen alt. Von Bethlehem bis nach Ägypten, nach Prostmahlzeit. Dagegen war ja das erste erstmal nur ein Einlaufen für den Esel wie für Josef. Ja. Und so geht das weiter, das ganze Leben lang. Und selbst als eine Frau mal sagt, als sie Jesus kennenlernt und sagt, selig die Frau, an deren Brust du genährt wurdest. Da sagt der Jesus, naja, man sagte, selig sind nicht die, die mich genährt haben, sondern selig sind die, die den Willen Gottes erfüllen. Also Jesus lebt dann ganz in der Reich-Gottes-Dimension und das bedeutet manchmal für Maria auch ein bisschen herbe Abfuhr, zum Beispiel bei der Hochzeit zu Kana. Und so geht das weiter mit ihrem Sohn. Irgendwann denkt die Verwandtschaft, der ist durchgeknallt, der ist verrückt geworden. Und sie gehen mit Maria zu ihm, wollen ihn gewaltsam nach Hause holen. Und Jesus sagt, wer ist meine Mutter, die da draußen? Nö. Meine Mutter, meine Brüder sind die, die den Willen des Vaters erfüllen. Na, das geht nicht gerade runter wie Öl für eine Mutter. Wenn der Sohn sagt, wer ist schon meine Mutter? Ja? Und so geht das dann weiter bis zum Kreuz. Nun gibt es manche Exegeten, die sagen, ja, habe ich auch nochmal gelesen, wenn Gott eine Berufung gibt, dann bedeutet das oft, dass auch mit der Gnade das Kreuz gegeben wird. Und das halte ich für eine steile These. Ich sehe das nicht so. Jesus gibt die Gnade und begleitet diesen Menschen. Aber die Welt und viele Menschen, die diese Gnade ablehnen, bekämpfen das. Also der Evangelist Johannes bringt ja oft die Welt als den Teil, der gegen Gott arbeitet. Und das stimmt dann. Ich glaube nicht, dass Gott dem Herodes die Idee gegeben hat, da alle Kinder umbringen zu wollen. Wie denn das? Geht doch gar nicht. Ich glaube, dass Gott wirklich der gute Hirte ist, der auch Maria begleitet, aber die Welt bekämpft sie. Und das gilt es in der Tat mit zu bedenken. Und dann bleibt es ja, dass es stimmt, denn für Gott ist nichts unmöglich. Aber mein Leid ist manchmal, dass ich sage, warum zum Donnerwetter greift er denn nicht ein? Er hätte doch mal so einen Engel schicken können und zack, bumm, wäre der Herodes ein Kopf kürzer. Hätte er machen können. Dann hätte Jesus und Maria und Josef nicht nach Ägypten fliehen müssen. Oder der Knilch wäre einfach früher gestorben. Er ist ja nachher auch gestorben, dann konnten sie wieder zurück. Warum stirbt der nicht früher? Warum erlässt Kaiser Augustus nicht den Befehl ein Jahr später oder ein Jahr früher? Alles Fragen, die sind ungelöst. Und dennoch gilt es, denn für Gott ist nichts unmöglich. In seiner Hand bin ich geborgen. Und das ist schon das Erste, was ich euch damit vermitteln und aufzeigen möchte. Wenn du in der Gemeinschaft mit Gott lebst, dann heißt es noch lange nicht, dass dein Leben wie geschmiert läuft und du auf Wolke 7 dahinschwebst. Es heißt sehr wohl, auch mit den Herausforderungen des Alltags irgendwie klarzukommen, und Gott gibt dir die Hilfe, durchzustehen. Aber vor Schwierigkeiten bist du genauso wenig gefeit wie Maria und wie jeder andere, der Jesus nachfolgt. Das ist das Erste. Bleib im Vertrauen dran, auch wenn es schwierig wird. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Das wird immer wieder mal aufgegriffen. Ich habe das damals mitverfolgt. Bei dieser Sendung Wetten, dass? Da war ja der Samuel Koch, ihr habt das sicher alle mitgekriegt. Der wollte mit so Sprungfedern, das war ein sehr sportlicher Typ, der wollte mit so Sprungfedern bei Wetten, dass? Über ein paar Autos springen. Und er hatte das 1000 Mal gemacht. Er konnte das. Und was mich damals schon stutzig gemacht und berührt hat, er hat das nur gemacht, um Jesus zu verkündigen. Er wollte nach dem gelungenen Sprung sagen, der Herr ist mein Hirte, er gibt mir die Kraft zum Leben, auch zu diesem Sprung. Der wollte den Psalm 23 in ZDF mitteilen. Und ich habe das jetzt nochmal nachgelesen, Tillmann versorgt mich immer mit Idea Spektrum, da ist da gerade die Reportage darüber drin. Aber ich hatte das früher auch schon immer wieder mal gelesen, aber noch nicht so detailliert. Hier sagt Samuel Koch, ja, er hatte genau und nur das vor. Und alle seine Freunde haben ihm gesagt, mach das, die auch Christen waren, und haben gesagt, Millionen werden hören, dass Jesus Christus der gute Hirte ist. Und auch seine Gemeinde, in der er damals gelebt hat, auch der Pastor, auch der Lehrer, alle sagten, er hat das schon 1000 Mal gemacht, er ist so sicher, er wird springen und es wird genau das die Chance sein, zu evangelisieren. Viel einfacher und gleich durchs ZDF erreicht es Millionen. Nicht nur mal 30 wie heute Abend hier. Millionen. Und dann ging er so krachend daneben. Er selber weiß gar nicht, wodurch das passiert ist. Er hat einen Fehler gemacht. Aber die Fragen, und dann war er querschnittgelähmt. Und das war eine riesen Herausforderung für ihn, damit klarzukommen, wie kann Gott ihn so hängen lassen, wenn doch für Gott nichts unmöglich ist. Und davon ist er ausgegangen. Und er sagt, es ist ja kein besonderes Risiko. Ich habe das ja schon 1000 Mal gemacht. Auch die Eltern, die sagten, das kann er. Nachher war das für die eine Zerreißprobe hoch 3, ihn zu begleiten. Die hatten ja noch Familie und einen Hof. Also ganz, ganz schwer und ungelöste Fragen. Also wer jetzt denkt, ich habe die Antwort, nein, ich habe sie auch nicht. Und deshalb sage ich das auch nochmal von ihm, es gibt ungelöste Fragen und wir müssen einfach auch wirklich prüfen, ist das dran. In dem Heft hier sagt er, er sprach alles dafür, aber er hatte so vom Bauchgefühl her ein ganz komisches Gefühl. Und deshalb, du solltest immer gut verstandesmäßig Dinge abklären. Aber wenn auch das Bauchgefühl da nicht mitzieht, dann sagen, gucken und langsam. Das gilt auch für alle christlichen Projekte. Dieser Vers, denn für Gott ist nichts unmöglich, der wird so oft zitiert. Und Leute landen dann im Burnout oder brechen zusammen. Es gibt manchmal sehr engagierte Leiter, ich bin ja im Kreis charismatische Leiter, auch wir tauschen uns da manchmal aus und manchmal auch so ein bisschen flachsig. Und neulich sagten wir auch, ja, manche Leiter, sagte einer, der da auch drin ist, zu mir, manche Leiter erkennt man daran, wo die gegangen sind, an den Mitarbeitern, die da rumliegen, weil sie zerbrochen sind. Das ist hart, aber es ist so. Es gilt immer wieder zu prüfen, So wie Jesus an anderer Stelle ja auch sagt, wenn du einen Turm bauen willst, überprüfe, ob du die Mittel hast. Das gilt auch. Und das ist das Weitere, was ich euch sagen will. So ein Wort gilt. Aber es ist nicht das Einzige. Das Wort Jesu, die Mittel zu prüfen, wenn ich einen Turm baue, gilt auch. Und da kann ich nicht sagen, denn für Gott ist nichts unmöglich, der Turm wird schon klappen. Manche überfordern sich da hoffnungslos. Manche wollen auch das Beste für Gott geben und landen dann in der Perfektion. Sie wollen alles perfekt machen, merken irgendwann gar nicht mehr, dass sie der Eigenwille viel größer geworden ist als der Lobpreis Gottes. Deshalb finde ich das hier immer so schön und entspannend, dass wir einfach so, wie wir sind, hierher kommen und Gott lobpreisen und anbeten. Ob alle Töne immer richtig sind, kratzt weder Gott noch mich. Und das ist doch wunderbar. Das Zentrale ist nicht die perfekte Darstellung, sondern der geistliche Gehalt. Und ich habe es an anderer Stelle auch schon gesagt und ich sage es auch hier. Hier tanke ich geistlich auf. Dadurch, dass ich damals gerade verantwortlich war für die charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche Deutschlands, war ich damals auch bei der Papstaudienz in Deutschland und auch bei dem Gottesdienst dabei, bei der Papstmesse auf dem Flughafengelände. Da war auch Jesus gegenwärtig, aber für mich nicht spürbar. Das war die perfekte Inszenierung. Super gemacht. Also die Fernsehkommentatoren hatten alle ihre Freude dran. Wie die da aufmarschierten, links, rechts, das lief alles wie am Schnürchen, war ja auch 100-mal eingeübt worden. Es war alles perfekt, alles richtig, aber für mich zu perfekt und es kam wenig rüber. Und darum gilt es hier auch immer wieder zu schauen, lande ich mittlerweile, das ist glaube ich die größte Gefahr in Deutschland derzeit, in christlichen wie auch in nicht-christlichen Kreisen, strebe ich Perfektion an. Und das bringt es nicht. Gerade weil ich ja weiß, denn für Gott ist nichts unmöglich, muss ich nicht das Letzte aus mir rauspressen. Ich darf es mir ja von ihm schenken lassen. Also das ist mal so das Erste, denn für Gott ist nichts unmöglich. Ich vertraue mich ihm an. Bei allen irdischen Dingen würde ich mal immer gut hingucken. Bei einem brauche ich gar nicht hingucken und das hat uns vor 14 Tagen schon Hermann gesagt. Für Gott ist nichts unmöglich, uns seine Früchte zu schenken. Die Frucht des Geistes. Ich habe es nochmal nachgelesen, steht im Galaterbrief, Hermann hat es damals ja auch gesagt, im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 22, da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Super, ne? Sehnt sich einer nach Liebe? Habt ihr alle schon? Aber bestimmt Freude und Friede, ne? Der kann man eigentlich nie genug haben, oder? Und genau das gilt es, das will Gott dir schenken. Und da kannst du das Wort, was der Engel zu Maria sagt, 100% anwenden. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Was braucht es von dir dazu? Einfach ein offenes Herz und einen erwartenden Glauben. Dass du darauf wartest, dass Gott das tut. Dass du es ihm sagst und ihn darum bittest. Vielleicht bist du öfter ein bisschen ungeduldig und sagst, Herr, schenke mir doch die Geduld. Und jetzt gilt das, was Hermann ja auch vor 14 Tagen sagte. Das sind ja nicht Früchte, die wie Bums im Schlaraffenland vom Himmel fallen. Sondern Gott will es dir schenken und er lässt es wachsen. Das hat der Hermann ja auch ausgeführt. So, und du kannst sicher sein, wenn du Gott um mehr Geduld bittest, dann werden dir wahrscheinlich ein paar nervige Leute über den Weg laufen. Ja? Sodass du deine Geduld darin üben wirst. Und die muss Gott noch nicht mal schicken, die sind automatisch da. Ja? Jedenfalls geht mir das so. Ich muss immer nicht bitten, ja, schenk mir ein paar nervige Leute. Ich sage immer, ja, schenk mir ein paar weniger und noch bessere Nerven. Für die ohnehin schon vorhandenen. Ja. Aber so ist es in vielen Dingen. Gott lässt es wachsen und wir müssen es ihm auch überlassen, wie er das wachsen lässt. Aber das eine ist sicher, Gott will, dass du in diesen Früchten, oder hier heißt es ja sogar die Frucht, also die eine Frucht, beinhaltet das alles, was ich gerade genannt habe. Friede, Freude, Liebe und so weiter. Das ist doch super. Und das können wir ihn immer bitten, denn das ist jedenfalls bei mir, und das ist ja bei dir nicht anders, das ist unsere Herzenssehnsucht. Brauchst du noch mehr? Nee, ich nicht. Also, darauf können wir uns verlassen und das können wir immer wieder neu Gott sagen. Herr, tu du deinen Willen in mir, denn dir ist nichts unmöglich. Und was ist Gott nicht unmöglich? Dir die Früchte des Geistes zu schenken. Das sagt Jesus ja auch, bittet und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und eben die Früchte und die Gaben, die er dir geben will. Und dann hatte letzten Dienstag, hatte ja Waltraud zwei Aspekte genannt. Einmal vom guten Hirten her, dass wir bei ihm geborgen sind. Und das andere, dass wir die Macht haben zu herrschen und Mitarbeiter Gottes sind. Auf die zwei Dinge gehe ich noch ein und das gilt auch, denn für Gott ist nichts unmöglich. Vor 3 Wochen, ich habe nochmal nachgeguckt, also wir haben eine richtige Aneinanderfolge, hatte Judith doch zum Thema was gesagt, zur Ruhe kommen bei Gott mit unserem ganzen Sein. Das grüne Blättchen liegt noch aus. Also wenn du da noch nicht so ganz zur Ruhe gekommen bist, dann nimm dir das grüne Blättchen nachher mit, das liegt da vorne. Und auch da gilt, denn für Gott ist nichts unmöglich. Judith hat ja hier geschrieben, vielleicht geht es dir so wie einem Hühnerhaufen in deinem Gehirn, alle Gedanken rennen durcheinander. Ja, und du sagst, wie soll denn dieser Hühnerhaufen jemals zur Ruhe kommen? Vermutlich nicht. Du wirst es alleine nicht hinkriegen, aber für Gott ist nichts unmöglich, er kann es. Und das ist das Zweite, also das Erste, die Früchte des Geistes. Das Zweite, er, weil ihm nichts unmöglich ist, kann dich zum Ruheplatz am Wasser bringen. Und das Dritte ist dann, in der ganzen Bibel finden wir ja, und auch in den Evangelien finden wir ja immer so eine doppelte Bewegung. Jesus sagt zum einen zu den Leuten, die ihm nachfolgen, komm zu mir. Und wenn sie dann eine Weile bei ihm gewesen sind, dann sagt er, geh. Geh und verkündige, was du mitbekommen hast. Und das ist auch unser Auftrag. Und das ist dann das Dritte. Für Gott ist nichts unmöglich. Wenn du denkst, geht doch gar nicht. Doch, probier's mal aus. Zum Beispiel auch in ganz kleinen Dingen. Also ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden es aber dann nochmal rundschicken. Der Pastor Heiner Rust, Baptistenpfarrer in Hannover, lange Jahre in der charismatischen Erneuerung und in der Ökumene, war auch schon wiederholt hier. Der kommt in diesem Jahr am Dienstag, den 24. September hierher. Das ist unser Segnungsabend im September hier. Judith, ich habe Martin schon gefragt, da ist euer Urlaub schon vorbei, freue ich mich sehr.
Ich auch.
Ja. So, und jetzt kleines Beispiel nur mal. Also wenn du jetzt da eine Fahrt geplant hast, dann überleg doch einfach mal und bitte Gott, indem du sagst, Herr, für dich ist nichts unmöglich. Zeig mir doch, wenn ich gerne hier bei Heiner Rust sein will, und das wird sicher wieder ein sehr guter Abend mit ihm, der ist sehr geistlich geprägt, auch sehr humorvoll, ich mag ihn sehr gerne. Und er ist enorm schwierig überhaupt zu bekommen, auch wenn er jetzt im Frühjahr in Rente geht. Also deshalb hatte ich abgewartet, als ich ihn wieder getroffen hatte, weil ich dachte, wenn ich ihm schreibe, sagt er mir gleich, dass er nicht kann. So wäre es auch gewesen. Aber jetzt kommt er. So, wenn du denkst, ich mache deine Fahrt, dann bete doch einfach mal, kann ich die Fahrt nicht eine Woche vorschieben oder eine Woche nachher? Also 24. September, danach bricht ja noch nicht der Winter aus, sonst kommt vielleicht der goldene Oktober, davor ist der Sommermonat August. Also mal hier hin oder dahin schieben, guck einfach mal. Bete doch mal darüber. Und wenn du sagst, jetzt habe ich den Urlaub aber schon gebucht, dann bete doch, ob du mit deiner Firma das so regeln kannst, dass du den Urlaub verschieben kannst. Und wenn das auch möglich ist, dann ruf bei dem Quartier an oder bei der Pension und frag, ob die das auch noch verschieben können. Und bete davor immer wieder. Sag nicht, das kriege ich schon hin, sondern bete immer wieder davor Und wenn es gelingt, dann hast du eine gute Gebetserfahrung gemacht und kannst sogar hier sein. Ja? Also so Kleinigkeiten. Also wir hören es ja hier auch immer wieder in den Zeugnissen. Ich fange nicht erst an, wenn es um Leben und Tod geht, sondern ich brauche Gott in den vielen, vielen Kleinigkeiten. Und ja, das ist dann auch eine gute Unterstützung, wenn es um große Dinge geht. Vielleicht geht es dir ja auch so. Ich brauche ihn schon in kleinen Dingen. Bin halt nur ein kleiner Mann, sage ich immer. Aber Gott hat so viele kleine Leute geschaffen, er muss irgendwie Freude an ihnen haben. Ja? Es gibt nur ein paar ganz große. Und denen muss ich ja nicht nacheifern. Ich kann ja den kleinen Leuten nacheifern. Das ist dann vielmehr auch erreichbar. So, und jetzt kannst du eben auch als Mitarbeiter immer wieder sagen, für Gott ist nichts unmöglich, auch durch mich in dieser Situation. So, dann denken wir natürlich manchmal, ach du liebe Zeit, wie soll ich das denn alles noch schaffen? Nee, alles sollst du gar nicht schaffen. Du musst unterscheiden zwischen, Helga hatte das, meine ich, auch schon mal hier gesagt, zwischen guten Werken und Gottes Werken. Es gibt so viele gute Werke, die du vielleicht siehst. Und gerade am Anfang sind ja Leute so eifrig, die wollen ja gleich alles retten und alles verändern, bis sie dann zusammenbrechen. Dann haben sie zwar viele gute Werke für Gott getan, aber vielleicht wollte Gott das gar nicht. Vielleicht sagt Gott schon immer, halt, 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 so viel Kraft bist du nicht ausgestattet, so viel Kraft habe ich dir gar nicht gegeben. Gib nicht mehr aus, als du hast, sonst knickst du weg. Und deshalb gilt es hier immer auch wieder zu prüfen, sind es gute Werke oder sind es Gottes Werke? Es gibt natürlich auch andere Leute, die kommen nie in die Puschen. Denen würde ich sagen, mach doch mal irgendwas. Hauptsache, du machst mal was. Ja? Dem muss man manchmal so ein bisschen einen Rippenknuff geben, damit die überhaupt mal vom Stuhl hochkommen. Geschweige die Beine bewegen. Aber andere, die sind ständig im Laufschritt. Und beides ist nicht gut. Gott möchte uns als seine Mitarbeiter gebrauchen in den Werken, die er durch dich tun will. Und da gilt allemal, sage ich mir auch immer, ich muss nicht allen helfen. Aber es ist doch so, wenn jeder Mensch auf der Welt einem anderen hilft, dann ist allen geholfen. Da nicht jeder Mensch jedem hilft, helfe ich halt noch neben dem einen noch zwei, drei, vier. Aber irgendwann ist dann Schluss. Mehr erwartet Gott auch nicht von mir. Und Gott ruft uns, sein Evangelium heute zu verkünden, und da sind wir in einem großen Umbruch. Viele Menschen sagen mir jetzt auch immer, gerade mit dem ganzen, was durch die Zeitung immer läuft jetzt, mit katholischer Kirche, sagen, das ist ja furchtbar, wie soll das weitergehen? Ich sage, es ist furchtbar und ich hoffe, es wird weitergehen mit Gottes Hilfe, durch seinen Heiligen Geist. Und sagen, es war ja noch nie so schlimm wie heute. Ja, manche sagen auch, selbst Theologieprofessoren, die katholische Kirche steht kurz vor der Kernschmelze. Ja, kann wohl sein. Wenn sie so weitermacht, allemal. Deshalb brauchen wir Veränderung und wir werden das aus eigener Kraft nicht schaffen. Und deshalb ist es so gut, dass wir auch Dienstag zusammenkommen, sondern nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nur, indem wir uns zu Gott hinwenden und ihm sagen, Herr, dir ist nichts unmöglich, bitte hilf uns, wir sind am Ende. Das wäre das richtige Gebet derzeit in der ganzen katholischen Kirche. Was mich dann aber andererseits auch wieder so ein bisschen ermutigt, ist, dass das vor 500 Jahren schon genauso bescheiden war. Das war einfach so ganz und gar Murks. Ja? Und ich habe das jetzt mal mitgebracht. Na, an den wird gerade gedacht. Ein Peter Faber, das ist ein Gefährte und Freund des Ignatius von Loyola, der die Jesuiten gegründet hat. Der hat gelebt 1506 bis 1546. Und damals war schon die Situation der katholischen Kirche in Deutschland auch besonders einfach desaströs, so sagt er. Er ist öfter nach Deutschland gekommen. Und er sagt dann, das ist schon ermutigend, finde ich, weil wir sagen, wenn es damals so war und heute auch nicht anders ist, dann können wir doch uns engagieren, es lohnt sich, aber nur mit Gottes Hilfe. Also er sagt, in Deutschland für die katholische Kirche, das war also ein Jesuit, ne? Also sagt ein Katholik, In Deutschland für die katholische Kirche tätig zu sein, sei damals gleichbedeutend gewesen mit dem Auftrag, in der Sahara einen Park anzulegen. Ist doch ziemlich deutlich, ne? Vor diesem Hintergrund erhalten die Worte, die Faber vor fast 500 Jahren über unser Land gesagt hat, besonders Gewicht. Und jetzt kommt Zitat. Als ich heute nach der Messe die Unterschiede zwischen den Geistern erwog, das machen die Jesuiten immer, die sogenannte Unterscheidung der Geister, welcher Geist ist es, der mich bewegt? Ist es Gottes Geist, mein eigener, oder der Geist des Widersachers? Also, als er das so erwogen hat, da war seine Meinung, ob ich in Deutschland Frucht bringen könne oder nicht, ins Schwanken geraten. Da vermerkte ich, dass wir auf keinen Fall den Worten jenes Geistes beipflichten dürfen, der alles für unmöglich erklärt und immerfort Unzuträglichkeiten aufzeigt. Wir müssen vielmehr den Worten und Anregungen des anderen Geistes Gehör schenken, also Gottes Geistes, der die Dinge als möglich darstellt und Mut macht. Und das ist das, was uns heute fehlt. Auch wenn ich manchmal da schon heftig verdroschen worden bin, aber ich bleibe dabei. Ich sage, wir haben in der katholischen Kirche keinen Priestermangel und wir haben auch keinen Geldmangel, aber wir haben einen Glaubensmangel. Und letzterer wird nicht behoben. Dabei bleibe ich auch. Und letzterer wird nicht behoben, indem wir eben so wie hier zusammenkommen müssen und überhaupt mal glaubensmäßig sprachfähig werden. Aber gut, auf das will ich jetzt alles gar nicht eingehen mehr, weil das wäre ein Thema oder Wochenende für sich. Ich finde es nur hier ermutigend, dass er sagt, guck, welcher Geist dich bewegt. Und Gottes Geist führt dich nicht vor die Wand. Gottes Geist zeigt dir Wege auf, die du gehen kannst, auch heute. In aller Bescheidenheit, in allen kleinen Möglichkeiten zu gucken, wo hat Gott mich gerufen. Und er hat dich auf jeden Fall gerufen, etwas von der Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes weiterzugeben. Also bleib einfach dran. Das Erste, bitte Gott immer wieder, dass er dir seinen Beistand gibt. Sag ihm immer wieder, du großer Gott, für dich ist nichts unmöglich. Deshalb lass doch bitte die Früchte des Geistes in mir wachsen. Leite mich durch deinen Heiligen Geist. Führe du mich, weil dir nichts unmöglich ist, immer wieder zum Ruheplatz am Wasser. Und das Dritte, gebrauche mich als dein Mitarbeiter in der Kraft mit den Gaben und Früchten des Heiligen Geistes. Das heißt, du brauchst aus der eigenen Kraft gar nichts tun. Das einzige Ding, was dir übertragen ist und was du tun musst dann auch wirklich, ist ihn bitten. Ihn bitten. Und dann ein hörendes Herz. Was sagt Gott dir, was er von dir erwartet, wo er dich einsetzen will? Und dann findest du zu einem glücklichen, erfüllten Leben auch in allem Murks, der um uns herum besteht.